Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Echtzeitausgabe. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Schön, dass Sie zuhören. Oben oder unten? Bei der Frage denke ich immer sofort an Stockbetten und die Entscheidung, wer wo schläft. Ich wollte früher zumindest immer oben schlafen. Unten, das war nämlich irgendwie langweilig und eng. Dabei kann uns Bodenhaftung gerade in unsicheren Zeiten wie diesen Halt und Sicherheit geben. Tiefer als auf den Boden kann man schließlich nicht fallen. Und unter dem Erdboden liegen auch lebenswichtige Nährstoffe für uns bereit. Unten bleiben. Das Thema dieser Echtzeit und was sie da erwartet, gibt es hier in Kurzfassung.
Der Befehl kommt von ganz unten.
Unten bezeichnet Stellen, die sich in Wirkrichtung der Gewichtskraft befinden.
Es müssen Betten vorhanden sein, Lüftungsgeräte natürlich und ein Trockenklosett. Das ist so die wichtigste Grundausstattung, um längere Zeit auch im Schutzraum bleiben zu können.
Der schöne, warme und voluminöse Klang ihrer Stimme ist Lucia geblieben. Nach ihrem Stimmfach nennt sie sich stolz Heldenbaritonistin.
Karotten, Beeten und Sellerie. Küchensprachlich all das, was unterirdisch einen Wurzelstock in der Form einer Rübe oder Zwiebel ausbildet.
Immer kurz vor Burnout.
Es gibt drei Kriterien, die zur Diagnose Burnout führen. Emotionale Erschöpfung, Personalisation, Leistungsabnahme.
Die Echtzeit. Wie immer gibt es hier ein Thema, das wir in vier überraschenden Geschichten durchspielen. Eine Frau, die den tiefen Bariton singt, wie man aus dem Burnout wieder rauskommt und wie schrumpeliges Wurzelgemüse auf dem Teller zur Delikatesse wird. Los geht's, würde ich sagen. Wohnen unter der Erde ist auf den ersten Blick ja nicht unbedingt einladend, aber es ist auf jeden Fall sicherer, zum Beispiel in Bunkern, wenn Krieg herrscht. In öffentlichen Schutzräumen gibt es in Deutschland aber nur Platz für eine 500.000 Menschen. Dem Rest bleiben unter der Erde nur sowas wie Tunnel, Tiefgaragen oder in Großstädten U-Bahn-Stationen. Das ist historisch bedingt. In Zeiten der Entspannung schien der Erhalt von Bunkern einfach nicht mehr zeitgemäß. Mittlerweile, wie wir alle wissen, hat sich die Weltlage gewandelt, die Bedrohung scheint näher und wir müssen uns selber kümmern. Wie wäre es da also mit einem Privatbunker? Das hat sich Matthias Finger gefragt und ist dem nachgegangen.
Nein, über einen eigenen Bunker habe ich bisher nicht nachgedacht, wie auch in einer Mietwohnung. Doch auch ich könnte mehr für die Sicherheit meiner Familie tun, mit einem vorgefertigten, erweiterbaren Tiny-Bunker im Keller.
Das Einsteigermodell, der Panic Room.
Der bietet natürlich nur einen temporären Schutz, ich sag mal, durchaus gegen Splitterwirkung oder wenn wir im Haus zum Beispiel Angreifer hätten, die dort, ich sag mal, mit langen Waffen unterwegs wären, da kann man sich da temporär für eine gewisse Zeit zurückziehen.
Empfiehlt mir Mario Piede. Mit seiner Firma BSSD verkauft er in Berlin Schutzräume ab 2 Quadratmetern Größe. Die Preise starten bei 10.000 Euro. Sollten wir ausziehen, kann ich den Minibunker sogar zerlegen und mitnehmen. Seit dem Ukraine-Konflikt wird Piede mit Anfragen überrannt.
Die Leute haben definitiv Angst und es ist nicht auszuschließen, dass Russland mit der NATO auch mal ein Konflikt sein kann. Und ja, bestellen immer mehr Leute und es hört gar nicht quasi mehr auf. Und 70% der Besteller sind Frauen. Das ist eben das Faszinierende mittlerweile.
Haben sich früher doch eher versprengte Männer für Bunker begeistert. Mehr Raum und Schutz bieten.
Atomsichere Fertigbunker nach Schweizer Norm.
Schließlich gibt es in Deutschland keine Regelungen mehr. Ein Kran versenkt die riesigen Module aus Stahlbeton im Erdreich. Bis zu 12 Personen passen rein, verspricht Peter Auernhammer vom Deutschen Schutzraumzentrum in Fürstenfeldbruck.
Es müssen Betten vorhanden sein, Lüftungsgeräte natürlich und ein Trockenklosett. Das ist so die wichtigste Grundausstattung, um eben längere Zeit auch im Schutzraum bleiben zu können. Wir haben natürlich auch Pakete zusammengestellt mit Langzeitnahrung, die im Schutzraum deponiert werden können.
Für meinen 3-Personen-Haushalt müsste ich ständig 50 Liter Wasser, 8 Kilo Nudeln oder Reis, 10 Kilo Gemüse und 6,5 Kilo Obst in Dosen bereithalten, um unten 10 Tage über die Runden zu kommen und regelmäßig auf Haltbarkeit überprüfen. Eine Mammutaufgabe. Doch ein Schutzraum ohne Nahrung ist wertlos. Die Königsklasse unter den Bunkern ist
der beim Neubau eines Hauses angelegte Schutzraum.
Natürlich ebenfalls im Keller.
Dann haben Sie ungefähr um die 20.000 Euro Mehrkosten an Schutzraumtechnik und Planung. Und dazu kommen dann nochmal um die 15.000 Euro mehr an Stahl und Beton und Einbauarbeiten für die Panzertür und Panzerdeckel.
Das fällt kaum ins Gewicht, kostet der Bau eines Einfamilienhauses doch mittlerweile im Schnitt eine 500.000.
Sie haben jetzt bei sich zu Hause einen netten Wohnkeller, den Sie schön machen. Ich sag mal, als Beispiel bei Ihnen haben Sie tolle Tapeten, haben tolle Farben, die einen Wohlfühlcharakter haben. Anders sehen die Bunker heutzutage auch nicht innen aus. In der Rehe werden Farben genommen, die psychologisch, ich sag mal, positiv auf die Menschen wirken. Hast eine vernünftige Beleuchtung. Sie müssen sich von den Gedanken trennen, das ist ein kaltes, nasses Loch, um Gottes Willen.
Kim Kardashian, Bill Gates und Mark Zuckerberg sollen bereits schicke Bunker haben. Die können heutzutage mit Schwimmbädern, Fitnessstudios und unterirdischen Gärten aufwarten. Mit künstlichem Licht simuliert das Architekturbüro BXB Studios den Tag-Nacht-Rhythmus in seinem prämierten Luxusbunker. Allerdings gibt es auch Zweifel am Trend zur unterirdischen Privattrutzburg.
Zum Beispiel aus der Enklave Kaliningrad, ehemals Königsberg, ist Berlin nach rund 2 bis 3 Minuten von Hyperschallraketen betroffen, Paris, London nach rund 3 bis 4 Minuten. Die Vorwarnzeit würde Ihnen nicht mehr die Gelegenheit geben, dass Sie sich noch wohin orientieren, weil die einfach zu kurz ist.
Glaubt Sicherheitsexperte Hans-Walter Borries.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter.
Mir selber erscheint das Weiterleben nach einer atomaren Katastrophe auch nicht sonderlich reizvoll. Zudem dürften wir uns im Bunker auf Gedränge und Langeweile einstellen.
Also ich sag mal, die Menschen müssen sich eher darauf vorbereiten, dass man miteinander umgeht und nicht nur aufs Handy guckt, weil Strom ist dann auch wirklich kostbar, generell auch bei der Beleuchtung. Also wir empfehlen immer Brettspiele, Bücher, wo man sich wirklich damit beschäftigt. Entertainment, wie Sie das denken, wie man einen normalen Haushalt, das macht vielleicht 1% der Kunden aus, die zu viel Geld haben. Die wollen das natürlich haben.
Im Zeitalter der Optimierung ist auch eine mögliche Doppelnutzung des eigenen unterirdischen Privatbunkers wichtig. Dafür haben die Anbieter eine ganze Palette von Möglichkeiten parat. Privatbunker sollen sich in Friedenszeiten hervorragend als Hobbyraum oder Weinkeller, als überdimensionaler Tresor oder Waffenschrank eignen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
In jedem Fall eine kostspielige Investition der Privatbunker und er hilft uns auch nur bedingt bei der womöglich größeren Aufgabe, wie wir nämlich mental mit so einer apokalyptischen Situation umgehen. Wir bleiben weiter unten und jetzt geht es um ein Stimmregister. Lucia Lucas ist Opernsängerin. Sie wurde als Mann geboren und machte Karriere in der klassischen Musik. Nach ihrer Transition, ihrer Geschlechtsangleichung zur Frau, hat sich ziemlich viel verändert. Eines allerdings nicht, nämlich ihre Baritonstimme. Das macht ihr Bühnenleben nicht unbedingt einfach. Unterkriegen lässt sie sich trotzdem nicht. Marie-Dominique Wetzel hat die sogenannte Baritonistin getroffen.
Ich habe eine lange Zeit gebetet, dass ich kann den nächsten Tag einfach als ein Mädchen aufwachen. Ich glaube, es ist nur durch Musik und Kunst, dass ich kann besser erklären, wie ich fühle. Und jetzt kann ich auch sprechen.
Auch wenn es immer noch Kraft und Überwindung kostet, Lucia Lucas möchte ihre Geschichte erzählen. Auf Deutsch. Denn die Sängerin will, dass man ihre Stimme hört, kein Overvoice. Schließlich ist ihre Stimme ihr Instrument und ein ganz wichtiger Teil von ihr. Die Musik war ihre Rettung, sagt sie, denn schon als Kind merkte sie, dass sie nicht in die Schubladen passte, in die die Erwachsenen sie ständig stecken wollten. Dann entdeckte sie die Musik für sich, studierte Gesang und hatte endlich ein Ventil für all ihre angestauten Emotionen. Lucia Lucas arbeitete hart an ihrer Karriere. 2009 bekam sie ein Stipendium für die Deutsche Oper Berlin. Und im gleichen Jahr heiratete sie die Opernsängerin Ariana Lucas. Ihre Seelenverwandte, sagt Lucia, die immer zu ihr gehalten hat und mit ihr diesen ganzen schwierigen Weg gegangen ist. Ariana war es letztendlich auch, die Lucia zur Transition ermutigt hat. Das war 2013. Lucia Lukas war immer noch in Deutschland und inzwischen festes Mitglied im Opernensemble des Badischen Staatstheaters in Karlsruhe. Aber sie wollte ihr Coming-out nicht an einem gewöhnlichen Arbeitstag verkünden. Sie hat sich ganz bewusst einen glanzvollen Rahmen ausgesucht, den Opernball. Der damalige Generalintendant des Badischen Staatstheaters bestellte sie am nächsten Tag in sein Büro.
Und ich muss sagen, in diesem Moment, er war sehr, sehr freundlich und hat gesagt, das ist ein Privatding. Und die einzige Frage, das wichtig für ihn war, was geht mit deiner Stimme? Und ich habe gesagt, meine Stimme bleibt so.
Und tatsächlich, trotz der Hormontherapien, die dann folgten, der schöne, warme und voluminöse Klang ihrer Stimme ist Lucia geblieben. Nach ihrem Stimmfach nennt sie sich stolz Heldenbaritonistin. Doch bevor die Hormonbehandlung beginnen konnte, hat die Sängerin endlose Stunden in Arztpraxen und Wartezimmern verbracht, Experten auf der ganzen Welt gesucht. Bald erinnerte nur noch Lucias tiefe, männliche Stimme an den breitschultrigen Mann mit dem kantigen Gesicht, der sie einst war. Lucia Lukas liebt ihre Stimme, sie verdankt ihr ihre Karriere und doch wird die Sängerin durch sie immer wieder mit ihrem früheren Leben konfrontiert. Auch wenn man sich in der Opernszene gerne weltoffen und tolerant gibt, eine Frau, die eine männliche Rolle singt, sprengt den Rahmen des Vertrauten und ist für viele anscheinend immer noch ein Problem. Als in Karlsruhe ein neuer Operndirektor kam, wurde ihr Vertrag nicht verlängert.
Ich hatte einen bösen Chef und er hat gesagt, du musst einen Mann spielen. Ein richtiger Mann. Mit Schwanz. No, I don't know. Aber ja, jetzt ist es lustig. Aber ja, ich hatte einen harten Moment.
Offen ausgesprochen wird es selten, aber Lucia Lukas erlebt es immer wieder, dass Produktionsteams ein Problem mit ihr als weiblichem Bariton haben. Obwohl das Spielen mit Geschlechtern schon immer zur Oper gehört hat. Aber nur die wenigsten Opernregisseurinnen und Regisseure sind offen und experimentierfreudig genug, um Lucia Lukas auch mal anders zu besetzen. Bisher gibt sie auf der Bühne nach wie vor meist den Mann.
Ich habe eine lange, lange Zeit eine Junge oder einen Mann gespielt. Im Leben. Es ist ganz einfach für mich, nochmal auf die Bühne zu spielen.
Im Moment arbeitet Lucia Lukas übrigens an einer Weltpremiere im Frühjahr und sie plant eine amerikanische Premiere der Oper Lili Elbe. Das ist die erste große Oper über eine Transperson. Unten bleiben ist das Motto dieser Echtzeit und nachdem wir uns dem Thema bisher aus einer architektonischen und stimmlichen Perspektive genähert haben, wird es jetzt emotional. Und zwar hören wir von einer Form des Untenseins, die sich eigentlich niemand so richtig wünscht. Ausgebrannt, leer und kraftlos sein nämlich. Burnout ist ein Zustand, an dem zunehmend viele Menschen leiden und der das Leben oft nochmal in neue Bahnen lenken kann. Mehr als jeder zweite Bundesbürger fürchtet sich davor, an Überlastung zu erkranken und jeder fünfte stuft die Gefahr eines Burnout für sich sogar als hoch ein. Stellt sich die Frage, wie kommt man da wieder raus? Als Einzelner oder auch als Gesellschaft insgesamt? Darüber spreche ich jetzt mit Thomas Bergner. Er ist Arzt und Coach und Autor des Buchs German Burnout. Hallo, Herr Bergner.
Hallo.
Ja, gestresst und mit zu viel Arbeit beladen, das sind ja eigentlich sehr viele Arbeitende. Woran erkennt man denn aber, dass man auf dem Weg in Burnout ist?
Ja, es gibt drei Kriterien, die zur Diagnose Burnout führen. An erster und wichtigster Stelle ist es die emotionale Erschöpfung. Die lässt sich mit einem einzigen Satz beschreiben, den praktisch jeder Mensch mit Burnout so fühlt. Und der Satz ist, ich kann nicht mehr. Diese vier Wörter sind es, die für emotionale Erschöpfung stehen. Dieses Gefühl der Überlastung ist ähnlich der Stimmung in unserem Land, weswegen ja auch das Buch German Burnout heißt. Das zweite Kriterium ist die Depersonalisation. Ungewöhnliches Wort, heißt nichts anderes als, dass die Menschen an Entfremdungserlebnissen leiden. In der Realität äußert sich das durch Gefühle wie fremdgesteuert zu sein oder auch durch Abstumpfung. Und das dritte Kriterium ist die Leistungsabnahme, die meist erst bei fortgeschrittenem Verlauf offensichtlich wird.
Sie haben das ja jetzt auch schon beschrieben, das ist offensichtlich ein Prozess über einen längeren Zeitraum. Also ein Burnout kommt nicht aus dem Nichts, es ist ein schleichender Prozess. Da steckt ja auch dieses Bild des langsamen Ausbrennens drin. Sie sagen, dass es da auch Phasen gibt. Und jetzt, um gar nicht erst an diesen Punkt des totalen Ausgebranntseins zu kommen, wäre es natürlich gut, die Phasen zu kennen. Vielleicht können Sie die mal beschreiben.
Wir haben drei Phasen. Die Anfangsphase ist die der Hyperaktivität. Das bedeutet, in dieser Phase sind die Menschen überstark engagiert. Sie sind idealistisch begeistert. Der oftmals einzige Hinweis auf Burnout in dieser Phase ist, dass die zugleich unzufrieden sind. Und das ist natürlich ein Widerspruch. Wer eigentlich wirklich zutiefst begeistert ist an einem Job, an einer Aufgabe, der wird damit eher zufrieden sein als unzufrieden. Dieser Widerspruch, den merken die Leute aber nicht. Und deswegen kommt es meistens zur zweiten Phase, in der dann das Burnout deutlich klarer wird. Da ändert sich das, die Unzufriedenheit wird immer stärker, die betroffenen Menschen beginnen sich zurückzuziehen, die schränken ihre sozialen Kontakte ein und sie haben auch zugleich eine immer stärkere Opferposition. Das bedeutet, erst einmal sagen sie, der andere ist schuld, der Arbeitgeber ist schuld, das System ist schuld, wer auch immer, die Eltern sind schuld, alle möglichen Leute sind schuld. Wenn in dieser Phase nicht eingeschritten wird, dann erst kommt es zur dritten und letzten Phase. Die kann man von einer manifesten Depression nicht mehr unterscheiden. Es ist allenfalls noch dieses Gefühl der Unzufriedenheit, welches in dieser dritten Phase immer noch vorhanden ist und was bei einer Depression in der Regel nicht vorkommt, sondern die sind dann gefühlsleer in der dritten Phase. Und dies ist auch zugleich übrigens das Leitgefühl für Burnout, die Unzufriedenheit. Auch das Gefühl, was in Deutschland vorherrscht.
Und bei der Lehre ist man ja dann auch an diesen Endpunkt gekommen, wo man nicht mehr das umdrehen kann. Aber die Frage ist, Sie hatten es jetzt auch vorhin gesagt, wenn man nicht die Abbiegung findet, also könnte man in Phase 2 auch noch sagen, man kann das Ganze umdrehen und eben einen Weg rausfinden aus dieser Abwärtsspirale?
Ja, ganz gewiss. Es gilt natürlich hier grundsätzlich, was immer gilt, je früher, umso besser. Das ist völlig klar. Aber das Problem, wie eben geschildert, ist, diese erste Phase meistens nicht zu erwischen. Die Leute finden sich ja ganz besonders engagiert. Also es ist praktisch nicht möglich, denen klarzumachen, dass da vielleicht irgendwas falsch ist. Nicht? In der zweiten Phase aber in der Regel ist es noch so, dass mit nicht allzu vielen Stellschrauben eingegriffen werden kann, sodass wieder ein Weg zurück in eine gesunde, mental gesunde Zeit möglich ist. In der dritten Phase ist das natürlich deutlich schwieriger. Ja. Das heißt, da ist der zeitliche und auch der inhaltliche Aufwand größer.
In der öffentlichen Wahrnehmung spielt das Phänomen Burnout ja erst in den letzten Jahren eine größere Rolle, aber die Symptome haben Menschen mit Sicherheit auch schon vorher erlebt. Oder seit wann gibt es dieses Phänomen Burnout?
Na, die Symptome selber sind eigentlich erstmals beschrieben mit dem Aufkommen der Industrialisierung, also Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts. Vorher sind entsprechende Symptome eigentlich nicht beschrieben. Wobei es schon Hinweise gibt, dass, das ist ja klar, Menschen sind Menschen, ob das jetzt ist oder vor 2000 Jahren. Also selbst im Alten Testament gibt es eine Geschichte vom Propheten Elias und die Pastoren nennen das dann die Elias-Müdigkeit. Selbst das ist also etwas, was so ähnlich ist wie Burnout. Aber dass das erstmal so von Ärzten und Therapeuten ergriffen wurde, das war dann rund um 1900 herum. Da hieß das allerdings noch nicht Burnout, sondern Neurasthenie.
Oh.
Und Burnout, dieser Begriff, der wurde im Kontext mit mentaler Erschöpfung das erste Mal 1974 von zwei verschiedenen Autoren aus New York geprägt. Wobei das Symptom, dieser Begriff selber ja schon auch länger benutzt wird, wenn Reifen durchdrehen, so bei Autorennen und so ein Zeug, das ist auch Burnout. Ne?
Wobei in Deutschland Burnout ja keine Diagnose ist, oder? Weil Sie jetzt Therapeuten erwähnt haben, sondern es gilt als Facette der Depression. Da stellt sich natürlich die Frage, was das für Patienten und auch für den Umgang für Sie als Psychotherapeut und als Coach stellt.
Naja, erstmal bedeutet das ganz schlicht, dass viele Fälle von Burnout in Deutschland aus rechtlichen Gründen, in der Regel übrigens aus Abrechnungsgründen, als Depression bezeichnet werden müssen. Ja, weil das sonst schwierig ist für einen Therapeuten oder Arzt, entsprechend in eine Schublade zu packen. Und damit haben wir kein klares Bild über die tatsächliche Häufigkeit von Burnout hierzulande. Lassen Sie es mich vielleicht andersrum erklären. Der Begriff Burnout ist tendenziell positiver besetzt als Depression. Wenngleich das ja so nicht stimmt, wenn man hinter die Kulissen guckt, ist es trotzdem so, dass Burnout den Ruf hat, der Betroffene habe sich ganz besonders intensiv oder auch eben zu viel engagiert. Ich rede übrigens tendenziell davon, dass es ein Fehlengagement ist und nicht ein Überengagement. Ne? Das macht das, der macht was falsch.
Aber steckt natürlich immer der Leistungsgedanke drin, dass da jemand, also in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch mit so Managern, die sich mit den 80-Stunden-Wochen auspowern und dann irgendwann ausgebrannt sind, verbunden, was ja auch nicht der Wahrheit entspricht.
Was nicht der Wahrheit entspricht. Trotzdem ist das im Verlauf der gesellschaftlichen Entwicklung dieses Begriffes positiv zu werten, weil Burnout dazu beigetragen hat, diesen unberechtigt negativen Beigeschmack von seelischen Erkrankungen etwas zu mindern. Ne?
Ja, Ihr aktuelles Buch ist ja nicht das erste, das Sie zu dem Thema verfasst haben. Was interessiert Sie denn persönlich daran, an dem Thema Burnout?
Ja, es ist halt so, dass ich seit vielen Jahren beobachte, als politisch interessierter Mensch, dass doch in unserer Gesellschaft nach meiner Meinung etwas Grundsätzliches nicht mehr stimmt. Und das hat mich zum Schreiben dieses Buches German Burnout veranlasst. Ich wollte einfach nicht länger zusehen, was Ungutes bei uns geschieht und es einfach so hinnehmen. Wir haben wirklich genug Chancen. Gerade Deutschland hat extremes Potenzial, aus diesem aktuellen Tal der Unzufriedenheit und des Stillstandes herauszukommen. So wie fast jeder, der Burnout hat, auch wirklich die gute Chancen hat für eine Heilung. Und das bedeutet immer, ein etwas anderes Leben zu führen als früher, aber eben ein Leben mit viel mehr Zufriedenheit.
Aber können Sie sagen, wie man dann wieder rauskommt? Das ist ja eigentlich die wichtigste Frage. Also auch zu unserem Thema der Sendung, wenn man unten ist, wie kommt man wieder raus? Und vor allem, schafft man das auch allein oder braucht man immer jemanden wie Sie an seiner Seite?
Na, alleine schaffen es insofern alle Betroffenen, weil sie nur in ihrem eigenen Leben selber aufräumen können. Ne? Das heißt, als Berater begleitet man sie, man zeigt ihnen Wege auf, man sagt, was sie vorbereiten können, was sie ändern müssen, aber gehen müssen sie den Weg ja dann selbst. Das ist das Zentrale übrigens. Die Selbstwirksamkeit, die fehlt nämlich aufgrund von Burnout. Und dieses Gefühl, etwas selber wirklich bewirken zu können, das ist zentral, das ist der Schlüsselfaktor für seelische Ausgeglichenheit.
Es klang ja jetzt auch schon immer wieder an, Sie haben es schon erwähnt, in German Burnout, in Ihrem aktuellen Buch, attestieren Sie jetzt dem gesamten Land eine gedrückte Stimmung und ziehen dabei eben auch Parallelen zu individuellen Burnout-Erfahrungen. Können Sie nochmal allgemein erklären, wie Sie das genau meinen? Wie und woran kann denn eine ganze Gesellschaft ausbrennen?
Das ist ein ähnlicher Prozess wie beim einzelnen Betroffenen. Ne? Der versteht sich ja nicht. Wenn er sich verstehen würde, würde er in der Phase der Hyperaktivität schon sagen, Stopp. Mehr. So mache ich nicht weiter. Ich muss ein bisschen anders leben. Wenn Sie so wollen, war die hyperaktive Phase Deutschlands das Wirtschaftswunder. Es ist schon lange her. Also, das heißt, das Entscheidende ist erst einmal, und da gehe ich in dem Buch drauf ein, woher der heutige Zustand unseres Landes kommt. Und das geht eben wirklich weit in die Geschichte zurück. Und wenn wir Deutschland nun als ein System auffassen, als eine Einheit, da stellen wir ja gerade fest, wie stark die Unzufriedenheit heute ist, wie leistungsschwach wir sind im Vergleich zu ähnlichen Staaten inzwischen. Das nimmt stetig von Jahr zu Jahr ab. Und welche Schwierigkeiten wir auch haben, uns klar zu positionieren und für die eigenen Interessen selbstwirksam einzustehen. Es ist also nicht nur so, dass Deutsche als einzelne betroffene Menschen an mentalen Störungen leiden, sondern das gesamte System leidet.
Und Sie haben jetzt auch schon das Stichwort selbstwirksam genannt. Also Sie meinen, dass wir als Gesellschaft wieder mehr Selbstwirksamkeit spüren müssen. Haben Sie da ein Beispiel dafür? Also in welcher Situation wir uns als Gesamtgesellschaft als selbstwirksam erfahren können?
Naja, es reicht zum Beispiel sicherlich nicht, einfach nur alle paar Jahre, jetzt mal etwas schneller, aber alle paar Jahre wählen zu gehen. Ne? Das ist kein Moment, wo man sich selbstwirksam spürt. Das Entscheidende ist eigentlich, dass der Staat versucht, sich etwas mehr zurückzunehmen und Verantwortung mehr dem Einzelnen wiederzugeben. Das bedeutet in keiner Weise, sozial Schwache auszugrenzen. Auf keinen Fall. Das ist ein zentraler Punkt unserer Gesellschaft. Aber es bedeutet eben beispielsweise dieses Mikromanagement, was der Staat immer stärker macht, wieder zurückzufahren und dem Einzelnen mehr Freiheit zu geben, dass er sich selber spüren kann und merkt, wenn ich das so und so entscheide, hat das auch diese und jene positiven oder vielleicht auch mal nicht ganz so positiven Folgen. Das ist der Kernpunkt sozusagen, dass es zu einer anderen Balance zwischen staatlicher Einflussnahme und einzelnem Engagement kommen kann.
Selbstwirksam werden, Eigenverantwortung übernehmen und sich engagieren. Dafür plädiert der Arzt und Coach Thomas Bergner, um aus dem German Burnout rauszukommen. Das gleichnamige Buch erscheint am 15. Februar im Klett-Cotta Verlag. Vielen Dank, Herr Bergner. Wir bleiben in dieser Echtzeitausgabe weiter unten und jetzt wird's kulinarisch. Am Wurzelgemüse scheiden sich ja die Geister. Ich persönlich liebe es. Ich liebe rote Beete und Pastinaken und Rüben. Andere dagegen denken dabei an faden Geschmack und so verschrumpelte Erdgewächse, die man erstmal mühselig vom Dreck befreien muss. Aber wer im Moment regional und nachhaltig essen will, der kommt am Wurzelgemüse nicht vorbei. In dieser kargen Jahreszeit kommt auf den Teller, was monatelang unten im Keller lagert. Was alles im Wurzelgemüse schlummert und vor allem auch, was sich Leckeres daraus machen lässt, das hat unsere Food-Expertin Tina Hüttel in der Domäne Dahlem rausgefunden. Berlins Bauernhof mit U-Bahn-Anschluss.
Wir laufen jetzt zum, wir nennen es eigentlich immer die Zentrale, wo das Gewächshaus ist, die Lagerräume, die Waschräume.
Also, zurzeit hat Markus Heiermann eher wenig zu tun. Den zackigen Gang hat er trotzdem drauf. Er braucht ihn von Frühjahr bis Herbst, wenn er wie jetzt auf den Feldern unterwegs ist. Heiermann leitet den Gemüseanbau auf der Domäne Dahlem, die mit ihren Produkten den eigenen Hofladen sowie Berliner Restaurants und Märkte versorgt. Der Himmel ist grau, die Luft kalt. Auf den Feldern ist Tristesse ausgebrochen. Hier und da lugt etwas Grün aus dem Boden, ansonsten leere Reihen.
Weil alles abgeerntet ist oder wir noch die Reste von den letzten Ernten sehen. Unter der Erde finden wir zwar eine Menge an Mikroorganismen, aber kein Wurzelgemüse mehr. Das ist komplett in den Lagerräumen und vor allen Dingen bei uns jetzt rote Beete, 4 verschiedene Sorten und Sellerie.
Karotten, Beeten und Sellerie. Küchensprachlich all das, was unterirdisch einen Wurzelstock in der Form einer Rübe oder Zwiebel ausbildet, haben Heiermann und seine Kollegen im Herbst als letztes geerntet.
Achtung, Mäuse.
Genau.
Sind da Mäuse?
Wenn sie erst mal drin sind, dann kriegst du sie nicht mehr raus.
Mäuse lieben die Knollen und Wurzeln, die reich an Vitaminen und Mineralstoffen sind. Zudem nahrhafter und gesünder als das meiste Blatt- und Sommergemüse. Wurzelgemüse kann mühelos Monate halten, ohne den Geschmack zu verlieren, wenn man es denn richtig lagert.
Perfekt sind Temperaturen so zwischen 0 und 5 Grad.
Ein weiterer Tipp. Am besten lässt man beim Ernten etwas Erde oder Sand daran. Dann bleibt das Gemüse leicht feucht und ist auch nach Monaten weder schrumpelig noch trocken. Heiermann zieht eine erdige Sellerieknolle hervor, das gebräuchlichste Gemüse in der Küche, weil es auch in Suppenfonds und als Gewürz beim Kochen für tiefen Umami-Geschmack sorgt.
I love celery, you love celery.
Zu Hause wird er traditionell meist einfach in Suppen und Eintöpfen mitverkocht. Aber kreative Küchenchefs wie Matthias Gleis schätzen den Sellerie schon länger, weil er den eigenen Geschmack je nach Zubereitungsform so wunderbar verändert.
Wenn ich einen Sellerie anbrate, da vielleicht noch ein paar Aromen mit Kräuter zugebe, eine Schalotte, dann kriegt er eine ganz andere Aromatik, eine viel tiefere. Wenn ich das noch mit zum Beispiel ein bisschen Nussbutter, dann kriegt er halt auch eine ganz seidige und cremige Konsistenz, hat schon mal eine ganz andere Haptik im Mund.
Sellerie hat in der modernen Küche heute also auch mal püriert, roh, blanchiert oder chipsdünn frittiert seinen Auftritt. Schon die Ägypter liebten den Sellerie so sehr, dass sie ihn den Toten mit ins Grab legten. Seit 3000 Jahren wird er kultiviert. Unter den Gemüsesorten gilt er als Massenware. Doch Gemüsebauer Markus Heiermann weiß, der Sellerie ist alles andere als anspruchslos. Er ziert sich gerne, mag's warm und lässt sich beim Wachsen viel Zeit.
Sellerie ist vor allen Dingen in der Jungpflanzenanzucht sehr schwierig. Das heißt, Frost ist ein Problem für Sellerie. 3 Monate unter geheizten Bedingungen muss der vorgezogen werden. Und dann braucht man ja eine möglichst lange Zeit auf dem Acker, damit der auch schön groß wird. Ein großer Sellerie ist natürlich für den Gemüsebauern das, was er sich wünscht. Viel Gewicht.
Markus Heiermann spricht über sein Wurzelgemüse wie über Lebewesen. Mit der Pastinake, dem tiefsten Wurzelgemüse, das bis zu 40 Zentimeter im Boden steckt, haben sie sich hier in der Domäne lange rumgeschlagen, sagt er.
Und haben irgendwann damit aufgehört, weil sie so kompliziert ist im Auflaufen. Das heißt, dass der Samen, der keimt nicht, wenn er nicht dauerhaft feucht gehalten wird. Und die Keimdauer ist 14 bis 21 Tage. Und wir haben diese Bedingungen eben in Brandenburg nicht.
Für den gastronomischen Leiter der Domäne Dahlem, Marcel Beile, sind gelbe Beeten ein Superfood, eisenhaltig und blutdrucksenkend wegen der Folsäure und noch dazu köstlich, weil sie nicht so erdig wie die rote schmecken.
Wir haben ein gelbe Beete-Tatar mit Chicorée und geräuchertem Tofu. Ich habe mir das zusammen mit meiner Küchenchefin Anna ausgedacht. Das ist wirklich getreu unserem Motto vom Acker auf den Teller, also was Bodenständiges. ein bisschen neu interpretiert durch die vegane Küche, Misopaste, geräucherter Tofu und so. Wir müssen dafür erstmal die Beete backen im Backofen, ungefähr 40 Minuten bei 200 Grad. Und dann kann man die Haut so wunderbar ablösen und hat natürlich den Vorteil bei der gelben Beete, dass man keine roten Finger hat.
Nachdem er sie in kleine Würfel gehackt hat, würzt er die Tatarmasse mit Agavendicksaft, Misopaste, Sonnenblumenöl, Zitrone und etwas Salz. Und richtet alles mit kross gebratenen Räuchertofu-Würfelchen sowie geschredderten, leicht bitteren Salatblättern an. Dass Wurzelgemüse langweilig ist, hält er für totalen Quatsch.
Weil man es aus der Vergangenheit so gekannt hat, es lag lange im Keller, also irgendwie, es wurde immer tot gekocht oder auch einfach falsch zubereitet. Die moderne Küche gibt dem Wurzelgemüse einfach so viel Vielfalt, kulinarisch, voll unterschätzt.
Voll unterschätzt, das ist ein eindeutiges Fazit. Wenn es also nur richtig zubereitet ist, dann kann auch dieses schmuddelige Wurzelgemüse auf dem Teller glänzen. Viermal sind wir jetzt unten geblieben, in komfortablen Privatbunkern, auf der Stimmhöhe einer Baritonistin, im Stimmungstief Burnout und unter der Erde beim Wurzelgemüse. Da wird es jetzt Zeit, würde ich sagen, mal wieder Licht zu tanken und nach oben zu kommen. Wenn Sie aber jetzt Lust bekommen haben auf mehr von der Echtzeit, in der Deutschlandfunk-App finden Sie noch mehr Folgen, zum Beispiel übers Rauskommen oder über Stoffe. Und da finden Sie dann auch unsere aktuelle Echtzeitserie Berlin in neuen U-Bahn-Linien, für die der Autor Johannes von Weizsäcker mit seinem kleinen Sohn alle Berliner U-Bahn-Linien abfährt und daraus ein Musikstück komponiert. Ich bin Anne-Sophie Schmidt. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.